TaxPod, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres TaxPods. Wir begrüßen alle Hörer ganz herzlich zu dieser neuen Folge, in der wir uns auseinandersetzen werden mit den Neuerungen zu § 50d Absatz 3 der Anti-Treaty Shopping Rule im deutschen Einkommensteuergesetz, die mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugssteuern neu gefasst werden soll. Wir befinden uns hier in einem Stadium nach dem Regierungsentwurf, also der Referentenentwurf ist im November 2020 gekommen, der Regierungsentwurf jetzt kürzlich erst Mitte März. Genau, das werden wir natürlich wie immer nicht alleine tun, sondern wir haben hier wir sind diesmal sehr stark ausgestattet mit Personal zu 50d Absatz 3. Ich möchte nämlich ganz herzlich begrüßen hier Professor Lampert von der Universität Osnabrück. Ganz herzlich willkommen hier zum TaxPod.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Professor Lampert ist aus der Kommentierung insbesondere auch eng befasst mit § 50d Absatz 3 im Kirchhof Colosaraccio. Also wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Das ist echt super, dass das geklappt hat. Dann mit dabei natürlich wie immer Jens. Sei gegrüßt, Jens.
Hallo Götz.
Du bist ja auch für 50d Absatz 3 ESTG keine ganz unbefleckte Persönlichkeit. Also man könnte sagen, die feindliche Kommentierung auf der anderen Seite, nein, das ist natürlich falsch, aber ebenfalls bekannt natürlich aus der Kommentierung zu 50d3 und natürlich auch mit gewissen Verfahren betraut gewesen, also geballte Kompetenz hier. Und dann begrüße ich auch noch ganz herzlich Elias Erdem. Hi Elias.
Hallo.
Elias ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter aus dem Team hier von Jens Schönfeld. Und ist nicht nur ein ausgezeichneter Jurist, sondern eben auch schon sehr befasst mit 50d3. Insbesondere haben Jens und Elias zusammen einen sehr instruktiven Aufsatz in der jüngsten ISTR geschrieben zu den Neuerungen. Deshalb auch schön, dass du dabei bist.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
So, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt starten. Es hat ja Veränderungen gegeben, letztlich Verschärfungen auch, in dem Bemühen, hier den § 50d Absatz 3 ESTG EU-rechtskonform auszugestalten. Ob das so im Einzelnen gelungen ist und wie der neue Paragraph auch strukturell funktioniert, das werden wir jetzt gut erläutern können. Und ich würde sagen, Jens, an der Stelle übergebe ich an dich.
Das Gesetz hat sich jetzt in der Tat ein bisschen verändert, jedenfalls der Entwurf hat sich verändert. Man hätte eigentlich, würde ich mal sagen, wenn man sich mit dem EU-Recht befasst, vielleicht ein bisschen was anderes erwartet. Du hattest es ja schon angesprochen, jetzt wäre mit die Rechtssache Deister, die ist ja von uns geführt worden. Und ich kann mich erinnern, da ging es auch um eine Gesellschaft, die hatte jetzt nicht unbedingt so viel Substanz, das ging um eine Meanderstruktur. Und vor dem Hintergrund hätte man eigentlich gedacht, gut, jetzt kommt das Gesetz mit einer deutlichen Entlastung. Das ist nicht der Fall. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem sekundären EU-Recht zu tun, ATAD-Umsetzung, die Dinge, im Grunde die Frage, inwieweit kann hier auch das Sekundärrecht gegebenenfalls auch ein bisschen verschärfen wirken an der Stelle, das können wir gerne noch in der Sache diskutieren, aber jedenfalls, ich glaube, das ist der Grund, weshalb das Gesetz so ist, wie es ist. Und ich weiß nicht, Steffen, hast du Lust, einfach mal ein bisschen uns vielleicht durch die Änderung zu führen, vielleicht ein bisschen Vergleich zu machen, bevor wir vielleicht doch mal über einzelne Fälle sprechen und einzelne Detailaspekte?
Also Jens, herzlichen Dank. In der Tat, ich habe das etwas mit Verwunderung oder auch natürlich mit Interesse gesehen, dass auf einmal dieser Entwurf zu 50d Absatz 3 um die Ecke kam und bin mal gespannt, ob das Diskontinuitätsprinzip hier noch die Überarbeitung der Kommentierung eine Weile rausschiebt oder ob ich schnell wieder ran muss und du auch ja, Jens. Deswegen natürlich auch aus ganz eigenem Interesse die Frage, was hat sich denn eigentlich geändert und wie hoch ist denn der Überarbeitungsaufwand, was dann natürlich für alle, die praktisch mit den Fällen beteiligt sind, unmittelbar ja Konsequenzen in der Rechtsanwendung hat. Also nähern wir uns einfach mal den beiden Vorschriften und Jens, wie du sagtest, wenn man die beiden vergleicht, also die ganz, ganz grundsätzliche Struktur, würde ich sagen, die ist hier gleich geblieben. Also letztlich geht es natürlich um die Versagung der Entlastungsberechtigung. Das ist die Grundaussage. Dann ist der nächste Aspekt die Frage, ob eine persönliche Entlastungsberechtigung der Gesellschafter vorliegt. Auch das kennen wir aus der aktuell geltenden Fassung 50d Absatz 3. Und dann nachher wandert der Blick rüber zur Frage der sachlichen Entlastungsberechtigung der jeweiligen, ja, mutmaßlichen Zwischengesellschaft, möchte ich sie mal nennen. Also insoweit wird man sich orientieren können oder bietet das, insoweit bietet das alte oder noch geltende Recht den Ausgangspunkt der Neuerung, aber in der Tat, es hat sich dann inhaltlich doch das eine oder andere geändert. Es fällt, wenn uns vielleicht den ersten Absatz, den ersten Satz des dritten Absatzes anschauen. Dort heißt es, eine ausländische Gesellschaft hat auf der Grundlage eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung keinen Anspruch auf Entlastung von Kapitalertragssteuer. Also hier sehen wir die ersten beiden Punkte. Es geht nun auch um Abkommensrecht. Das ist auch die Idee des Paragraphen 50d, der jetzt nur noch auf, ja, materielles Doppelbesteuerungsrecht zugeschnitten sein soll. Heißt allerdings nicht, dass Frage der Zinslizenzrichtlinie oder der Mutter-Tochter-Richtlinie nicht mehr dem 50d Absatz 3 unterfielen, sondern letztlich haben wir es mit einer Aufspaltung zu tun. Die verfahrensrechtlichen Fragen wandern in den Paragraphen 50c ESTG und die Entlastungs- oder die Quellensteuerabzugsregelungen, die beziehen sich auf den 50d Absatz 3, soweit ich das gesehen habe. Ich schaue mal in die Runde, ist so richtig, ne? Mhm. Also in der ersten Entwurfsfassung fand sich noch eine Bestimmung, die ein explizites Treaty Override anordnete. Das ist jetzt in der neueren Fassung entfernt worden. Vielleicht sprechen wir da nachher noch drüber. Ja, ansonsten heißt es also, dass die Entlastung von Kapitalertragssteuer und vom Abzug nach Steuerabzug nach § 50a, dass darauf keine Entlastung besteht, soweit Personen an ihr, also der Gesellschaft, beteiligt oder durch ihre Satzung begünstigt sind, denen dieser Anspruch nicht zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten. Also insoweit haben wir eine Erweiterung auf Stiftungen und damit ihre Destinäre, die wir so vorher nicht hatten, ist ja mutmaßlich dem Umstand geschuldet, dass Trust-Konstruktionen eine, ja, möglicherweise größere Rolle spielen mittlerweile. Ist ja auch ansonsten in der Rechtsprechung, die jüngere Rechtsprechung, des Öfteren mal aufgepoppt. Und dann kommen wir zu einem zweiten.
Aber vielleicht noch, ja? Genau, vielleicht sozusagen, Steffen, sozusagen da auch noch einen Schritt zurück. Im Grunde, wenn das Gesetz startet, ja im Grunde mit einer Körperschaft. Früher war das ja eine ausländische Gesellschaft. Das ist ja schon, ich würde mal sagen, auch eine wesentliche Änderung. Ja, also früher hatten wir eben nur die ausländischen Gesellschaften im Blick. Jetzt ist das eben eine Körperschaft. Und das kann offensichtlich auch eine inländische Körperschaft sein, wo man sich natürlich fragt, was hat das eigentlich für eine Bewandtnis? Ich weiß nicht, Elias, hat das für dich irgendwas Einleuchtendes an der Stelle? Welche Fälle will man damit eigentlich erfassen?
Ja, die Gesetzesbegründung spricht jedenfalls davon, dass damit in Fällen von doppelansässigen Gesellschaften hier Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden sollten. Ich meine, nach der Altfassung hat man das ausländisch dann jedenfalls von Seiten der Finanzverwaltung so ausgelegt, dass das ausländisch dann auf die Ansässigkeit abstellt, und wenn es dann nach der Tiebreaker-Rule eben die tatsächliche Geschäftsführung dann im Ausland war, dann war es trotzdem eine ausländische Gesellschaft. Also es soll wohl laut Gesetzesbegründung rein deklaratorisch sein. Ob es das am Ende ist, muss man dann mal sehen, aber ja, es ist eben auf diese Fälle der Doppelansässigkeit jedenfalls aus Sicht der Gesetzesbegründung gemünzt.
Genau, und eben, das stimmt, ist richtig, das ist der eine Fall im Grunde, Doppelansässigkeit, aber eben auch die Frage der Gesellschaft, das ist halt eben jede Form eben von Körperschaft, Personenvereinigung, Vermögensmasse. Das ist ja auch, was Steffen, was du gerade angesprochen hattest, auch schon bei der persönlichen Entlastungsberechtigung. Also darunter fallen jetzt eben alle möglichen Formen, die eben im KSC genannt sind, also eben auch Stiftungen unter anderem, vielleicht sogar ein Trust, wenn wir ihn eben als Vermögensmasse hier qualifiziert. Ich glaube sozusagen, das ist eine deutliche schon mal Erweiterung einfach des Anwendungsbereiches hier.
Ja, sehe ich genauso wie du, Jens. Wenn wir gerade bei der persönlichen Abzugsberechtigung bleiben, dann heißt es dort weiter, denen dieser Anspruch nicht zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielen. Also die Formulierung dieser Anspruch nicht zustände, der hat ja für einige, ja, ich möchte nicht sagen Aufregung, aber Diskussion gesorgt. In der Begründung hierzu hieß es nämlich, dass hier auf, ja, nicht auf den hypothetischen Anspruch eines, ja, an der Gesellschaft, an der Zwischengesellschaft beteiligten Gesellschafters abzustellen ist, den dieser möglicherweise, ja, nach einem anderen DBA haben könnte und damit letztlich auch in den Genuss einer Quellensteuerentlastung ganz persönlich käme, sondern dass insoweit auf den Anspruch, der auf den konkreten Anspruch abgestellt werden soll, beziehungsweise auf, ja, in dem Fall letztlich, und das ist vielleicht eine Frage, die ich an euch weitergebe, letztlich auf das konkrete DBA, oder wie würdet ihr es sehen?
Das ist so. Man kann da, glaube ich, ein relativ einfaches Beispiel machen für unsere Hörer. Also wenn wir eine deutsche Gesellschaft haben und an der ist beteiligt zum Beispiel eine Schweizer Gesellschaft zu 100% und darüber wieder eine US-Gesellschaft, dann hätte ja uns, wenn würde sich ja jedenfalls mal für Gewinnausschüttung der Deutschen an die Schweizer Gesellschaft die Entlastungsberechtigung nach dem DBA Schweiz richten. Da wissen wir, da kommen wir auf Null runter unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, und jetzt stellen wir uns die Frage, ja, was wäre denn bei direktem Bezug durch die Person, die dahinter beteiligt ist, das ist die amerikanische Gesellschaft, hätte denn die diesen Anspruch? Und Elias, hätte die diesen Anspruch, diese US-Gesellschaft nach dem DBA Schweiz?
Ja, wenn man hier wieder in die Gesetzesbegründung schaut und dem folgen möchte, dann hätte die US-Gesellschaft eben diesen Anspruch nicht, weil die US-Gesellschaft kann sich eben nicht auf das DBA Schweiz berufen. Und dann soll es auch unerheblich sein, wie hoch dieser hypothetische Entlastungsanspruch wäre, den die US-Gesellschaft dann aufgrund des DBA USA hätte, weil hier eben nur auf das konkrete DBA abgestellt wird. Und damit wäre dieser Fall beispielsweise so, dass hier die persönliche Entlastungsberechtigung fehlen würde.
Genau, das ist auch mein Verständnis, wenn man so auch Vorträge hört von Vertretern der Verwaltung, auch von Kollegen, die das eben das Gesetz mit entworfen haben. Da wird eben deutlich die Auffassung vertreten, dass bei der persönlichen Entlastungsberechtigung und auch bei der sachlichen, kommen wir ja gleich zu, dass das schon das Gesetz beim Wort zu nehmen ist und sehr eng zu interpretieren ist. Ja, und das dafür gibt es ja dann den Satz 2, zu dem wir gleich kommen, also diesen Gegenbeweis. Da sei man dann wohl etwas großzügiger. Ja? Also der Gegenbeweis, der erlaubt ja dann darzulegen, dass das, was man da tut, ja nicht dazu da ist, um Steuern primär im Grunde Steuervorteile zu erlangen. Und deswegen wäre mein Gefühl, auch wenn das ziemlich absurd ist, hier auf diesen Anspruch abzustellen und das in dem Fall, den wir gerade beschrieben haben, zu verneinen, wäre mein Gefühl, dass wir in den praktischen Fällen das erleben werden, dass wir hier die persönliche Entlastungsberechtigung nicht haben und dann tatsächlich dann gegebenenfalls dann in den Gegenbeweis verwiesen werden.
Wobei man sagen muss, dass der Gesetzeswortlaut so klar ja nun nicht ist. Also die Gesetzesbegründung ist da an der Stelle, glaube ich, ziemlich klar, dass eben genau diese Betrachtung genommen werden soll, dass wirklich der ganz konkrete DBA-Anspruch nur oder Anspruch relevant sein kann. Aber ehrlicherweise kann man das Gesetz durchaus auch so verstehen, dass dieser Anspruch einfach nur auf einen abstrakten, gleich hohen Entlastungsanspruch verweist. Also diese ultimative Klarheit sehe ich da jedenfalls mal vom Wortlaut her nicht.
Ja, Götz, da stimme ich dir auch zu, denn wenn man sich den Wortlaut mal anschaut, dann bezieht sich ja der Satzteil dieser Anspruch auf den vorangegangenen Satzteil auf der Grundlage eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Ja, und da kann man ja schon vertreten, dass man sagt, wenn ich hier einen Entlastungsanspruch auf der Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens geltend mache, dann reicht auch ein Anspruch, den ich hypothetisch hätte als Person, die an der Körperschaft beteiligt ist, die eben auf der Grundlage eines anderen Abkommens dann beruht.
Jetzt müssen wir den juristischen Methodenkoffer einmal auspacken. Das ist doch was für Herrn Lampert. Einmal alle. Was nehmen wir jetzt heran?
Ja, also ich bin da, ich sehe das ganz ähnlich. Also beim ersten Durchlesen der Norm, muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt daran gedacht, dass es ein ja, gleichartiger Anspruch ist. Denn der Anspruch, der jetzt der Gesellschaft selbst zusteht, der kann natürlich dem Gesellschafter sowieso nicht zustehen. Ja? Insoweit ist es zwangsläufig ein anderer Anspruch. Und dann wäre die Frage, kann das denn nicht in Anführungszeichen sein eigener sein? Also insoweit, also aus einem anderen DBA sein. Also insoweit wäre ich eher dabei zu sagen, so glasklar, wie es die Gesetzesbegründung vorgibt, ist die Sache tatsächlich nicht. Zwei oder drei andere Punkte dazu noch, vielleicht so als Diskussionsgrundlage. Jens hat ja schon angedeutet oder vielmehr klargestellt, dass es ja offensichtlich Ansinnen der Finanzverwaltung ist, das Ganze dann aufzulösen über den Entlastungsbeweis. Nämlich in der Tat stellt sich ja die Frage, wenn wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die ich sage jetzt mal im weitesten Sinne substanzlos ist oder nicht aktiv tätig ist, und ein Gesellschafter haben, der nicht nach diesem DBA berechtigt ist, dann stellt sich ja die Frage, was kann denn überhaupt so ein Entlastungsbeweis bringen? Und das wäre dann tatsächlich ja die Aussage, nein, der Gesellschaft müsste ja diese Zwischengesellschaft gar nicht installieren, weil er selbst einen Anspruch hat. Insoweit ist das im Hinblick auf die Idee der Missbrauchsvermeidung, sage ich jetzt mal, ja durchaus nachvollziehbar, zumindest das dann nach hinten zu packen. Es hat vielleicht den Vorteil aus Sicht des Fiskus, dass letztlich der Steuerpflichtige, gut, der ohnehin erweiterte Mitwirkungspflichten in dem Zusammenhang hat, vielleicht sagen wir einfach, der Ball liegt beim Steuerpflichtigen und so weiter. Was mich prinzipiell etwas stutzig gemacht hat, ist, dass in der Begründung hier auf den EuGH verwiesen wird, und da heißt es, dass ein Abstellen auf die hypothetischen Entlastungsansprüche der Anteilseigner bei einem festgestellten Gestaltungsmissbrauch die Folge hätte, dass die Gestaltung unionsrechtswidrig sanktionslos bliebe. Und das hat mich insoweit etwas stutzig gemacht, weil es hier doch eigentlich nicht um eine Frage der Sanktion gehen sollte, im Sinne einer Bestrafung im weitesten Sinne, eines Übels, was eben hier Folge des Gestaltungsmissbrauchs sein soll, sondern dass es doch hier darum letztlich geht, zu klären, schlicht und ergreifend, hätte eine Person einen Entlastungsanspruch, wenn sie das Investment unmittelbar getätigt hätte. Und wie es hier auch heißt, zum anderen verhindert nur die vollständige Versagung des Entlastungsanspruchs den Anreiz steuerlichen Gestaltungsmissbrauchs versuchsweise zu betreiben. Da würde ich auch sagen, geht es nicht mehr nur darum, letztlich eine Gestaltung, die nicht anerkannt wird oder wo es aus Sicht der Finanzverwaltung an der notwendigen Substanz fehlt, sozusagen auf das notwendige oder auf das rechtlich gerechtfertigte Maß zurückzustutzen, sondern es geht letztlich auch um eine Form von Sanktionierung, wenn man der Gesetzesbegründung folgt. Und das halte ich persönlich im Bereich des 50d Absatz 3 nicht für sachgerecht. Ob das praktisch Folgen hat, das steht auf dem anderen Papier, aber es lässt doch erahnen, mit welcher Intention man diese Regelung hier aufgenommen hat.
Ja, vor allem Sanktionierung für was? Also im Grunde genommen für das Erfüllen eines Missbrauchsvorwurfs, der hier aber so ausgestaltet ist, dass er eigentlich Fälle größtenteils erwischt, die überhaupt nicht missbräuchlich sind. Ne? Das muss man sagen, also da in dem Zusammenhang mit so einer Regelung, die eigentlich ganz viele Fälle erreicht, wo eigentlich 0 Euro Steuervorteil in Rede stehen, und dann einen Sanktionsgedanken ins Feld zu führen, ist eigentlich eigenartig.
Das ist so.
Aber vielleicht nochmal zu dem Thema EU-Recht und dieser hypothetische Entlastungsberechtigung. Ich meine, ist das so, ist das nicht auch eigentlich ein Grund, dass man das auch anders sehen könnte, als dass die Gesetzesbegründung sieht, dass man sagt, das ist gar nicht erforderlich, um hier einen EU-Missbrauch zu belegen. Das müsst ihr, Elias und Jens, auch mal vielleicht sagen, weil ihr euch ja mit dem Missbrauchsgedanken da auch an der Stelle auseinandergesetzt habt. Das ist ja keineswegs so, dass der Missbrauchsgedanke dann schon eintritt, wenn man eben nur aufgrund desselben DBA keinen Anspruch hätte. Oder ist der EuGH so zu verstehen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wenn wir hier auch wieder auf Deister gehen, also ich starte mal, Elias, du kannst ja vielleicht was auch zu den anderen Fällen sagen, aber wenn wir mal allein auf Deister gehen, ja, da, wie gesagt, das war mehr anderer Fall. Das heißt Deutschland, Ausland, Deutschland, und wie gesagt, im Ausland war nicht so wirklich viel, ein bisschen was. Und sozusagen, da hat das hier auch das Finanzgericht ziemlich deutlich auch schon zu erkennen gegeben, ja, dass man sich schon fragt, wo hier eigentlich der Missbrauch sein soll. Ja, wenn es Deutschland nach Deutschland irgendwie, also ich sag mal, bei direktem Wege wäre es Deutschland Deutschland gewesen, da wäre es steuerfrei gewesen nach 8b, die Steuer wäre erstattet worden im Rahmen des Veranlagungsverfahrens, und da hat man sich schon gefragt, wo ist ja nicht der Missbrauch, ja, man macht hier die Struktur eigentlich viel schlimmer irgendwie, indem man auch noch Ausland dazwischen packt, das war irgendwie so wirklich nicht sinnvoll, ja, und vor allem, das sind ja auch nicht dieselben Ansprüche, ja, bei direktem Bezug ist eben der Anspruch, folgt ja eben aus dem nationalen Recht und eben bei der Zwischenschaltung eben dann nach Mutter-Tochter-Richtlinie oder DBA. Ja, also deswegen, ich sehe das auch so, das ergibt sich nicht zwingend, jedenfalls nicht aus der Deister-Rechtsprechung. Ich weiß nicht, Elias, hat sich ja auch in der Folge ein bisschen was getan in der EuGH-Rechtsprechung. Kann man da vielleicht ein bisschen was draus ziehen aus den dänischen Fällen oder?
Ja, in den dänischen Fällen hat der EuGH ja wieder hervorgehoben, dass der Missbrauch auch wieder ja, durch eine Gesamtbetrachtung des jeweiligen Einzelfalls festzustellen ist. Das heißt, es muss ein Bündel an Indizien ermittelt werden, auf deren Grundlage man dann eben schlüssig dazu kommen kann, dass hier ein Missbrauch vorliegt. Eine Aussage, worauf sich auch die Gesetzesbegründung stützt, ist vielleicht hier in dem Zusammenhang hervorzuheben. Da hat der EuGH nämlich gesagt, dass allein das Bestehen eines DBA mit dem Ansässigkeitsstaat der beteiligten Person einen Missbrauch nicht ausschließen kann. Hier muss man aber, glaube ich, das Urteil selber im Wort nehmen, nämlich das Urteil spricht davon, dass dieses DBA eben einen bereits tatbestandlich festgestellten Missbrauch nicht ausschließen kann. Sondern daraus müsste man eigentlich lesen, dass das DBA gewissermaßen kein K.O.-Kriterium ist, um einen Missbrauch zu verneinen, dass man aber das Nichtbestehen eines DBA sehr wohl als negatives Indiz gegen einen Missbrauch ins Feld führen kann. Denn ich glaube, zwei Randnummern weiter spricht der EuGH auch davon, dass das Bestehen eines hypothetischen Entlastungsanspruchs durchaus bedeuten könne, dass die Struktur in keiner Weise rechtsmissbräuchlich ist. Also der EuGH schaut hier schon darauf, ob ein Entlastungsanspruch mit dem Ansässigkeitsstaat der beteiligten Person besteht, und wenn eben ein solcher Entlastungsanspruch besteht, erkennt er wohl diesen Anspruch auch als negatives Indiz gegen einen Missbrauch an. Also ich glaube, da muss man wieder den ganzen Fall betrachten und die Indizien gewissermaßen im Wege einer Gesamtbetrachtung würdigen, und wenn man dann dazu kommt, dass eben der Entlastungsanspruch genauso hoch ist, dann kann dieses negative Indiz vielleicht auch dazu führen, dass man hier einen Missbrauch tatbestandlich ausschließen muss.
Also von meiner Seite vielleicht noch zwei Ergänzungen, die jetzt vielleicht ein bisschen sich lösen von dieser Konstellation, aber ich finde schon einen gewissen Zusammenhang da zu aufweisen. Wir haben es ja letztlich zu tun mit einmal der persönlichen Situation, den möglichen Motiven des Anteilseigners und ja den Umständen, den objektiven Umständen, wie die Gesellschaft selbst strukturiert ist, welche Verträge sie mit der Muttergesellschaft geschlossen hat, ob sie jetzt nur eine Durchleitungsgesellschaft ist und so weiter. Was systematisch zumindest ein bisschen mal vielleicht auch aufgegriffen werden könnte, ist die Frage, warum denn diese persönliche Situation des Gesellschafters gleich zweimal auftaucht, nämlich einmal im Wege der persönlichen Entlastungsberechtigung, dann switchen wir über auf die sachliche Entlastungsberechtigung, nämlich wenn die persönliche nicht gegeben ist, und dann kommen wir hinten im Rahmen des Entlastungsbeweises ja nochmal zu den möglichen Motiven des Anteilseigners. Also letztlich ist das vielleicht auch ein Punkt, dass der Gesetzgeber da verharrt hat in der ursprünglichen Konzeption oder der noch geltenden Konzeption des 50d Absatz 3 und den Entlastungsbeweis sozusagen noch hinten dran gehängt hat, obwohl es vielleicht an der Zeit gewesen wäre, überhaupt den Ansatz oder die Konzeption des 50d Absatz 3 etwas zu überarbeiten, gerade weil es ja auch, wenn man sich die EuGH-Rechtsprechung anschaut, der ja auch schon in erster Linie die objektiven Umstände anspricht und dann aber noch die Frage aufwirft, wie sind denn die subjektiven Motive, also sozusagen einen zweigliedrigen Missbrauchsbegriff folgt. Also insoweit störe ich mich ein bisschen, oder was ist, störe ich mich, aber irritiert vor dem Hintergrund ein bisschen die Konzeption des Absatzes 3 in der neuen Fassung. Und ein anderer Punkt, der, finde ich, auch mal angesprochen werden sollte, ist sowohl in der Gesetzesbegründung als auch in der Rechtsprechung des EuGH ist ja immer von den Zielen die Rede, die letztlich die Entlastungsberechtigung verfolgt. Aber was klipp und klar diese Ziele sind, sprich, geht es darum, dass nur aktive Strukturen von verbundenen Unternehmen überhaupt diese Entlastungsberechtigung erfahren sollen? Geht es also um Wettbewerbsschutz oder geht es einfach oder geht es auch darum, wie das die Generalanwältin in den Luxemburg-Urteilen gesagt hat oder in ihrem in den Schlussanträgen die These aufgestellt hat, dass es auch darum ging, eine Einmalbesteuerung sicherzustellen im Staat des Empfängers oder jedenfalls vielleicht weitergedacht, eine ungerechtfertigte Steuerfreistellung zu vermeiden. Über all das könnte man diskutieren, aber das hat weder der EuGH getan, noch hat es der Gesetzgeber getan. Jedenfalls ist mir das nicht aufgefallen, dass man überhaupt mal die Frage stellt, worauf kommt es denn eigentlich an? Kommt es jetzt eigentlich auf die sachliche Entlastungsberechtigung an, weil ich mir auf die Gesellschaft schaue und schaue, ist die Gesellschaft eigentlich aktiv und ist es daher gerechtfertigt, eine Entlastungsberechtigung zu gewähren? Oder muss der Blick vor dem Hintergrund des Missbrauchsgedankens eher auf den Anteilseigner geworfen werden und sich die Frage stellen, erschleicht sich hier der Anteilseigner möglicherweise einen Vorteil, dem eigentlich, in Klammern warum eigentlich, gar nicht zusteht. Und diese Grundfrage, die ich hier aber auch nicht beantworten kann, das finde ich, das kommt in der Gesetzesbegründung wenig zum Ausdruck und wie gesagt auch nicht in den Entscheidung des EuGH, die ja letztlich sozusagen dieser Gesetzesentwurf doch im Wesentlichen irgendwie abzubilden versucht oder jedenfalls in der Begründung sich ja ganz vielfach darauf bezieht.
Genau, das, ich glaube, das stimmt, aber der Gesetzgeber hat offensichtlich das oder konnte sich, glaube ich, nicht davon trennen, wollte sich nicht davon trennen von dem, ich sag mal, gewohnten System und ich glaube, Steffen, deswegen finden wir das hier in der gewohnten Form vor, ja, und man hat im Grunde die persönliche Entlastungsberechtigung beibehalten, die wir schon kennen, die sachliche, über die wir gleich sprechen. Ja, da hat man ein bisschen was verändert und dann hat man gesagt, na, wenn auch da noch was durchs Rost fällt, dann gibt es halt den allgemeinen Gegenbeweis, um das EU-rechtlich festzumachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Setup und klar, das hätte man sich auch anders denken können, aber das, ja, kann man dem Gesetzgeber vielleicht auch nicht nachsehen, dass er sagt, hier gibt es eben eine Vorschrift, die ist irgendwie erprobt im Sinne von, ja, hat schon viele abgeschreckt und hat vielen Kopfschmerzen bereitet. Und da halten wir dann fest und machen die dann soweit hoffentlich EU-konform. Ja, ob das gelungen ist, ist ja eine andere Frage. Aber das führt uns ja im Grunde auch direkt gleich, ich sag mal, zu der sachlichen Entlastungsberechtigung. Also wir haben jetzt ja über die persönliche gesprochen, gesagt, ja, dieser Anspruch, was ist das eigentlich? Muss das derselbe sein oder nicht? Und hatten gesagt, das Gesetz muss man nicht unbedingt so verstehen. So, wenn wir jetzt aber dazu kommen, dass der Gesellschafter dieser Zwischengesellschaft eben nicht über diesen Anspruch verfügt, dann ist ja die Frage, was sage ich mit der Zwischengesellschaft? Ja, verfügt die über Substanz? Ja, und das sagt ja im Grunde, versucht ja die sachliche Entlastungsberechtigung herauszufinden, indem sie sagt, die Einkommensquelle keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirtschaftstätigkeit dieser, sagen wir mal, Gesellschaft aufweist. Und dann kommt noch hinten an, dass das Erzielen und das Weiterleiten von Einkünften, also Durchleitungsgesellschaften, dass das eben jedenfalls mal nicht so einen Zusammenhang begründet. Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das die Voraussetzung letztlich für die sachliche Entlassungsberechtigung. Ja, und was heißt das jetzt konkret, Elias? Ja, also was ist ein wesentlicher Zusammenhang zu einer Wirtschaftstätigkeit?
Ja, das ist jetzt wieder ein neuer, unbestimmter Rechtsbegriff, den man jetzt nicht unbedingt aus dem Gesetzeswortlaut heraus konkretisieren kann. Aber vielleicht, um es nochmal hervorzuheben, hier sind ja zwei Elemente drin. Denn ich brauche ja einmal eine Wirtschaftstätigkeit, das heißt, ich brauche dem Grunde nach einmal Substanz. Und ich brauche zum anderen ja auch den wesentlichen Zusammenhang mit der Einkunftsquelle. Also es reicht jetzt nicht mehr aus, dass ich lediglich meine ausländische Gesellschaft mit Substanz ausstatte, sondern die Einkunftsquelle, die jetzt beispielsweise die Beteiligung ist, aus der ich Dividenden erziele oder das IP, aus der ich Lizenzgebühren erziele, muss eben einen wesentlichen Zusammenhang mit dieser Wirtschaftstätigkeit aufweisen. Es bringt mir also nichts, wenn ich sehr viel Substanz in meiner Zwischengesellschaft habe, aber die Einkunftsquelle da nicht reinpasst.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese funktionale Beteiligung, funktionale Zurechnung, die wir auch aus, ich sag mal, Artikel 7 kennen oder ich sag mal auch aus der Debatte rund um Wegzugsbesteuerung und kann ich Anteile einer deutschen Betriebsstätte zuordnen. Also das könnte man jedenfalls überlegen, Elias, oder ob man ob man da so ein bisschen Anleihe nimmt, ja?
Genau, das wäre so eine Möglichkeit, um das so ein bisschen handhabbar zu machen, weil man ja jetzt nicht direkt herausfinden kann, worin dieser wesentliche Zusammenhang bestehen muss. Möglich wäre auch hier an die funktionale Betrachtung in der Hinzurechnungsbesteuerung so ein bisschen anzuknüpfen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber was es am Ende bedeutet, bleibt so ein bisschen offen.
Ja, dem schließe ich mich an und ja, das war vielleicht auch Intention dieser Formulierung, dass da möglichst viel Auslegungsspielraum ist und dass man sich auf diesem Weg gar nichts verbaut. Aber letztlich heißt es ja auch in der Begründung des Entwurfs zum Beispiel, dass die Einkunftsquelle der aktuellen Wirtschaftstätigkeit dienen soll und das Ergebnis müsse wirtschaftlich nachvollziehbar sein, warum gerade der Körperschaftsteuerpflichtige die Einkunftsquelle hält. Das hört sich für mich in der Tat danach an, dass es irgendeinen funktionalen Zusammenhang geben muss. Und ja, aber wo dann die Grenze zwischen wesentlich und unwesentlich verläuft oder ob es zwischen unwesentlich und wesentlich noch nicht so wesentlich gibt, das...
Gut, das mit wesentlich und unwesentlich kennen wir ja. Dann könnte man, wenn man das quantifizieren wollte, mit 90-10%, also man, sowas haben wir jedenfalls schon mal in anderen Vorschriften gesehen. Und ich meine, was dem Gesetzgeber natürlich so vor Augen schwebte, sind natürlich Fälle, oder ich sag mal so, der klare Fall, bei dem das wahrscheinlich unproblematisch wäre, wir haben eine Vertriebsgesellschaft, ja, die ist im Ausland und bezieht Dividenden von einer Produktionsgesellschaft und da gibt es also tatsächlich so einen richtigen wirtschaftlichen Austausch, da sind wir uns doch alle im Klaren darüber, das ist irgendwie kein Problem. So, wo es vielleicht eher problematischer ist, wenn die Zwischengesellschaft eine Imbissbude betreibt und darunter irgendwie eine Beteiligung an Stahlhandel bestünde, dann würde man sich fragen, ja, was ist da eigentlich der Zusammenhang? Ja? Ist da überhaupt ein Zusammenhang? Und wenn ja, wann ist der wesentlich? Ja, vielleicht, wenn ich diese Würstchen an diese Fabrik liefere, ja, um die sozusagen Mitarbeiter zum Lunch damit zu beglücken. Aber ob das dann wesentlich ist, da könnte man jetzt nach Umsätze schauen, wie viele Umsätze hat sozusagen die Würstchenbude. Ist das also mehr als 10% im Vergleich zu den Gesamtumsätzen der beiden zusammen? Also sowas könnte man überlegen, wenn man wollte. Aber kritisch wird es doch, was ist eigentlich mit einer Holding? Ja, also wenn ich hier eine reine Holding habe, die verfügt über mehrere Beteiligungen, was ist eigentlich mit der? Ja, wann ist dann ein wesentlicher sozusagen Zusammenhang zur Wirtschaftstätigkeit einer Holding? Man würde doch sagen, bei einer Holdinggesellschaft, die auch wirklich über ein paar Menschen verfügt, die sich vielleicht mit diesen Beteiligungen beschäftigen, da muss doch eigentlich irgendwie zwangsläufig immer ein Zusammenhang da sein, oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das, Elias?
Ja, das betrifft ja in erster Linie vielleicht erstmal die Frage, ob ich überhaupt eine Wirtschaftstätigkeit habe. Ja, also Holding muss man ja immer differenzieren, ob ich jetzt eine passive Beteiligungsverwaltung habe oder eine aktive Beteiligungsverwaltung. Der Fall, den du jetzt gerade geschildert hast, der klang eher nach der aktiven Beteiligungsverwaltung. Dann hat man die Hürde genommen über die Wirtschaftstätigkeit. Und dann fragt man sich natürlich, besteht da ein wesentlicher Zusammenhang mit dieser Tätigkeit? Und ja, wenn ich da Beteiligungen habe, die ich aktiv manage, dann müssten eigentlich auch alle Beteiligungen dazugehören. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn ich nur eine Beteiligung habe? Reicht das aus, wenn ich eine Beteiligung habe und die Tochtergesellschaft strategisch führe? Kann man jetzt auch keine rechtssichere Aussage zu treffen, aber eigentlich müsste es so sein. Wenn man das als Wirtschaftstätigkeit betrachtet, dann besteht auch der Zusammenhang mit dieser Wirtschaftstätigkeit, weil das ja die einzige Tätigkeit ist, die ich ausführe, nämlich die strategische Führung meiner Tochtergesellschaft.
Absolut. Und ich glaube auch die Frage, vielleicht kannst du da was sagen, Steffen, also was ist eigentlich eine Wirtschaftstätigkeit? Ja, also ich bin da noch gar nicht so bei dir, Elias, dass ich sagen würde, ja, nur die aktive Verwaltung von Beteiligung ist eine Wirtschaftstätigkeit, weil das Gesetz unterscheidet ja gerade nicht zwischen einer aktiven und einer passiven Wirtschaftstätigkeit. Ja? Und man würde ja auch sagen, auch das passive Verwalten einer Beteiligung ist ja wohl eine Wirtschaftstätigkeit. Ja, man nimmt ja auch irgendwie am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil. Ja, man besorgt sich ja auch Personal am Markt und so. Also das, jedenfalls wäre das mal denkbar, das zu vertreten. Weiß nicht, wie du das siehst, Steffen.
Ja, also was das aktive Beteiligungsmanagement angeht, ich glaube, das hat ja auch der Gesetzgeber oder noch ist es ja nicht so weit, muss man sich mal ein bisschen zurückhalten, aber in der Begründung auch unterstrichen, und das wurde ja schon vorher so gesehen, dass das aktive Führen der Tochtergesellschaften oder der Beteiligungen eine unschädliche Wirtschaftstätigkeit sein soll, was ja, die Frage, die du ansprachst, Jens, ist ja letztlich genau die, was ist eigentlich Zweck, ich muss da wieder drauf zurückkommen, der Entlastung vom Quellensteueranspruch. Also geht es letztlich darum, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu haben, in dem eben auch letztlich Beteiligungen oder Erträge aus Beteiligungen sozusagen erfasst oder nur einmal erfasst werden und nicht der Quellensteuerung unterliegen? Oder setzen wir irgendwie stillschweigend voraus, dass eine solche Entlastungsberechtigung nur gerechtfertigt ist, wenn irgendwie da noch mehr ist als diese bloße Beteiligung? Also ich glaube, wenn man das beantworten wollte, dann müsste man tatsächlich schauen, was ist eigentlich, wenn wir jetzt mal an die Mutter-Tochter-Richtlinie denken, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Entlastungsberechtigung? Aber die Mutter-Tochter-Richtlinie sagt dazu ja relativ wenig, sondern spricht nur allgemein von einem Binnenmarkt, was vielleicht eine Marktteilnahme, wie du sagtest, ja, die haben wir auch bei einer bloßen Beteiligungsverwaltung. Um Wettbewerbsgleichheit. Und das sind natürlich sozusagen die globalsten Begriffe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Gesetzgeber, wie auch wie gesagt der EuGH, wenn ich mich wiederhole, man baut solche Konstruktionen, Begrifflichkeiten, man hat irgendwie eine diffuse Vorstellung, was darunter zu fassen sein sollte, aber auf irgendwie einem ganz stimmigen Konzept, dass man wirklich klipp und klar die Frage beantworten könnte, was soll eigentlich, wenn wir an die Mutter-Tochter-Richtlinie denken, was eigentlich die Idee der Mutter-Tochter-Richtlinie, warum genau wird eine Entlastungsberechtigung gewährt und warum müsste sie denn nicht gewährt werden? Hängt das jetzt von der aktiven Tätigkeit ab? Oder geht es letztlich darum, sozusagen außerhalb des unionalen Wirtschaftsraums Personen auszuschließen, die eben ja nicht Teil dieser oder Personen aus Staaten auszuschließen, die nicht Teil dieses Vertragswerks sind und deswegen denen man nicht die Entlastung geben möchte. Aber ich glaube, diese Grundfrage ist bislang nicht wirklich geklärt.
Genau, aber das ist eine interessante These. Also das könnte man tatsächlich ja sagen, das wäre jedenfalls mal eine These, dass man sagt, also innerhalb der EU, wenn wir im Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie sind, spielt das mal alles gar keine Rolle. Und dafür würde die Rechtsprechung in der Sache Attinaiki sprechen, das ist ja uralt Schinken, das wird dir gar nicht sagen, Elias. Das ist uralt, das heißt, im Verhältnis, meine ich, das war zu Griechenland oder Zypern, ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls wollte da anlässlich der Ausschüttung aus einer ausländischen Gesellschaft der Quellenstaat so eine Nachsteuer erheben. Hat gesagt, das ist keine Quellensteuer, sondern weil wir bisher keine Körperschaftsteuer erhoben haben auf Ebene der Gesellschaft, sozusagen haben wir gesagt, wenn ausgeschüttet wird, dann holen wir die Körperschaftsteuer nach, die eigentlich auf Ebene der Körperschaft stattgefunden hat. Also keine Quellensteuer. Ja? Und da hat der EuGH gesagt, ihr habt es ja nicht mehr alle. Sozusagen der Sinn und Zweck der Mutter-Tochter-Richtlinie ist, dass an das Ausschüttungsverhalten keinerlei negative Konsequenzen gezogen werden. Also im Grunde, ob ausgeschüttet wird oder nicht, das darf im Binnenmarkt keine Rolle spielen. Und dafür spricht im Grunde so ein bisschen deine These, Steffen, dass man sagt, also solange irgendeine Gesellschaft hier ordnungsgemäß gegründet worden ist und ihren Ort der Geschäftsleitung und ihren statutarischen Sitz in der EU hat, haben wir da kein Thema. Und so ähnlich hat es auch Wolfgang Schön mal formuliert. Der hat sich auch die Frage gestellt, wo ist eigentlich im Grunde, wo endet das eigentlich hier, der 50D3? Ja? Und ich meine mich zu erinnern, das war ein relativ umfassender Aufsatz, ich meine, so eine Stufe, wo er dann eben zu dem Ergebnis kam und sagt, wenn so eine Gesellschaft ordnungsgemäß gegründet ist und ihren Sitz statutarisch und Ort der Geschäftsleitung in der EU hat, dann ist sie entlastungsberechtigt. Und dann werden wir bei dem, Steffen, wenn letztlich aber am Ende aller Tage sozusagen das diesen Kreis verlässt, ja, also den Kreis der Mutter-Tochter-Richtlinie und dann in den Drittstaat geht, da sitzt dann jemand auf den Bermudas, trinkt einen Cocktail, ja, soll der dann auch die 0% bekommen? Und ich glaube, da stellt sich dann die Frage, ist da gegebenenfalls ein Missbrauch? Ja?
Genau, so
ist es auch. Ja. Finde ich auch ganz interessant eigentlich, also ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber dass dieses letztlich etwas diffus belassene Verhältnis von Anteilseigner und eben der Quelle, dass man nicht genau weiß, wie viel Substanz braucht man beim Anteilseigner, um das eigentlich quasi, um das Besteuerungsrecht dem Anteilseigner zukommen zu lassen, das passt ja auch ganz gut in eine Situation, in der im Grunde genommen auch insbesondere Deutschland so für sich selbst, glaube ich, noch gar nicht so genau verortet hat, wo man sich eigentlich zuordnet als Quellenstaat oder eher als Ansässigkeitsstaat und eben diese, ja, letztlich der Kampf zwischen den beiden Polen, ja, geführt wird, auch natürlich über andere Methoden, über Pilatur und so, aber man eigentlich gar nicht so genau weiß, wo man da eigentlich ist. Ich meine, das wird sicherlich nicht Anlass für die konkrete Formulierung hier sein. Aber ich finde, es ist eigentlich symbolisch, dass man hier ein Gesetzeswortlaut findet, der da Unklarheiten belässt, weil man vielleicht auch gar nicht so genau entscheiden möchte, ob man eigentlich hier mehr zum Ansässigkeitsstaat und mehr zum Quellenstaat zuordnet. Also etwas weit.
Ja, aber schöne These, finde ich gut.
Who knows?
Ja, letztlich, vielleicht noch, um das abzuschließen, ist offenbar so, das wird dann vielleicht auch wieder zu grundsätzlich, aber das ist ja irgendwie auch meine Herangehensweise oder mein Beruf. Ich glaube, das Grundproblem, das du ja auch ansprachst, Jens, solange sich alles im europäischen Bereich bewegt, im Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie, müsste man ja kein Problem sehen, sondern das Problem könnte man ja tatsächlich dann sehen, wenn letztlich Ausschüttungen weitergeleitet werden in den Drittstaaten letztlich. Oder Staaten zumindest, mit denen eben kein DBA besteht oder das DBA in irgendeiner Weise nachteiliger ist. Und letztlich müsste man doch eigentlich sagen, ist das Problem, in Anführungszeichen, sind diejenigen Staaten aus deutscher Sicht, die eben eine solche Weiterleitung ins niedrig besteuernde Ausland ermöglichen oder sogar fördern. Und da hätte man sich vielleicht mal in die Verträge reinschreiben lassen sollen, dass eben ein solcher niedrig besteuerter Abfluss in Drittstaaten vertraglich ausgeschlossen ist. Und das hat man sicherlich aus guten Gründen nicht gemacht, als man die Mutter-Tochter-Richtlinie vereinbart hat. Und jetzt versucht man das auf anderem Wege durch solche Konstruktionen wieder einzufangen. Vor dem Hintergrund, bleibt es letztlich immer, würde ich sagen, ein Herumdoktern an Symptomen. Das ist jetzt sicherlich nichts Neues, aber wie auch Götz gerade sagte, da passen letztlich diese ganzen Formulierungen, die irgendwie alles und nichts bedeuten können, schon ganz gut ins Bild.
Mhm. Genau, aber jetzt sozusagen sind wir ja da, ich sage mal, persönliche Entlastungsberechtigung, sachliche Entlastungsberechtigung, da kommen wir alles nicht hin in unserem Fall. Was dann? Ja, und da gibt es dann jetzt den Satz 2. der mir sagt, dass das eben der Satz 2 hier sagt, dass der Satz 1 keine Anwendung findet, wenn eben nachgewiesen wird, dass keiner der Hauptzwecke der Einschaltung der Gesellschaft die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. Ja. Oder wenn die Hauptgattung der Aktien an der Börse gehandelt werden. Aber ich finde das interessant, dass sozusagen Satz 2, erster Halbsatz, also die erste Alternative, ja, mit der Einschaltung, also hauptsächlich kein steuerlicher Vorteil erlangt werden soll. Ja. Was ist dazu, darunter zu verstehen? Wer will von euch?
Also ich mache gerne mal den Auftakt, ohne dass das erschöpfend ist. Und ich fasse mich auch kürzer und mache es weniger grundsätzlich. Ich glaube, damit hat der Gesetzgeber schlicht und greifend zum einen das übernommen, was wir natürlich in ähnlicher Weise in der ATAT finden, in Artikel 6, aber was wir eben auch in den Dänemark-Urteilen des EuGH finden, der nämlich dort auch dezidiert von den Hauptzwecken oder einer seiner Hauptzwecken und der Erlangung eines Steuervorteils spricht. Und auch hier würde ich sagen, hat der Gesetzgeber den vermeintlich sicheren Weg gewählt, indem er letztlich das Wording des EuGH sozusagen übernimmt. Aber diese Differenzierung zwischen Hauptzweck und mehreren Hauptzwecken, da übergebe ich gerne an den Rest der Runde, was man darunter konkret verstehen kann.
Ja, in dem Gegenbeweis wird ja jetzt tatsächlich die Unbestimmtheit der Norm nochmal auf die Spitze getrieben. Man weiß natürlich nicht, was sind Hauptzwecke oder was ist ein Hauptzweck. Dazu kommt, was sind mehrere Hauptzwecke. Und dann fragt man sich natürlich auch noch, was ist ein steuerlicher Vorteil? Denn die Gesetzesbegründung spricht davon, dass selbst ausländische Steuervorteile hier erfasst sein sollen. Das heißt, wenn ich mit meiner Struktur einen Steuervorteil im Ausland erzielen möchte und das einer meiner Hauptzwecke ist, dann verschließt mir das den Gegenbeweis, was ja eigentlich nicht sein kann. Denn auch der EuGH prüft ja den Missbrauch spezifisch auf den Zweck der in Anspruch genommenen Rechtsgrundlage, also beispielsweise eines DBA oder einer Mutter-Tochter-Richtlinie. Und da kann ich ja nicht sagen, dass der Hauptzweck der Gestaltung liegt jetzt in einem Vorteil bei ausländischen Steuern oder selbst bei ausländischer Umsatzsteuer. Und aufgrund dieses Steuervorteils, den ich mit meiner Gestaltung hier verfolge, gelingt mir der Gegenbeweis nicht. Und deswegen bekomme ich den Vorteil auf Grundlage der Mutter-Tochter-Richtlinie nicht. Also ich glaube, hier ist der Wortlaut schon deutlich überschießend, wenn man hier die Auslegung zugrunde legt, den die Gesetzesbegründung einem hier anbietet.
Das ist so. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob das nicht irgendwie auch die Formulierung insgesamt ein bisschen komisch ist. Ja? Also wenn keiner der Hauptzwecke, also ich habe mich überhaupt gefragt, kann es eigentlich mehrere Hauptzwecke geben oder kann es nur einen Hauptzweck geben? Das weiß ich nicht, wie das hier gesehen wird. Ich hätte gedacht, so mehrere Hauptzwecke kommt mir irgendwie komisch vor. Also
ja, Hauptzwecke würde man ja eigentlich so verstehen, dass es der überwiegende Zweck sein soll oder der hauptsächlich verfolgte Zweck. Also 50% X und davon kann es eigentlich nur einen Zweck geben. Es sei denn, man versteht es so wie wesentliche Zwecke und dann können es vielleicht auch zwei Zwecke sein, die ich mit meiner Struktur verfolge. Aber gut, das wäre dann vielleicht die Auslegung, die man hier nehmen müsste, weil der Gesetzgeber ja offenbar davon ausgeht, dass es mehrere Hauptzwecke gibt. Aber wie gewichtig jetzt der einzelne Zweck sein muss, dass er hier dargelegt werden muss, das kann man nicht so genau sagen.
Genau, aber in der Praxis bedeutet es ja, dass man wahrscheinlich hier über diese Vorschrift jedenfalls beim Ergebnis verschiedene Verwerfungen, die in der persönlichen und sachlichen Entlastungsberechtigung entstehen, wahrscheinlich wieder einfangen kann. Also da über ein Beispiel haben wir schon gesprochen. Also man sagt, dieser Entlastungsanspruch, das ist eben tatsächlich so zu verstehen, dass er auch wirklich denselben meint. Dann würde man jetzt natürlich sagen, also guck mal, wenn ich denselben Anspruch auch über eine andere Rechtsgrundlage bekomme, dann ist das schon mal nicht missbräuchlich. Ja, also da glaube ich, hat man ganz gute Karten, das über diesen Principal Purpose Test aus der Welt zu schaffen. Ja, eine weitere Frage ist ja auch zum Beispiel der sachlichen Entlastungsberechtigung und der wesentlichen Wirtschaftstätigkeit und der Frage angemessene Ausstattung mit Geschäftsausstattung, Räumlichkeiten und so weiter. Kann ich dir solche Dinge vielleicht auch zurechnen? Also was ist, wenn ich eine reine Holding habe, in unserem konkreten Fall, ja, aber in der Gruppe habe ich halt unglaublich viel Substanz. Nur hier in diesem einen Strang, aus welchen Gründen auch immer, habe ich das eben nicht, kann ich diese Substanz dann der hier ausländischen Gesellschaft zu oder Körperschaft zurechnen. Und auch da wäre meine Auffassung, dass ich über den Satz 2, ja, indem ich dann den Nachweis führe, sagen kann, guck mal, wo ist hier der Missbrauch? Ich hätte diese Beteiligung auch, wenn ich gewollt hätte, unter eine meiner vielen aktiven Gesellschaften hängen können. Ja, und deswegen, und dann hätte ich auch die sachliche Entlassungsberechtigung bekommen. Aber das habe ich eben aus anderen Gründen nicht getan. Und deswegen wäre mein Gefühl, bekomme ich da auch diese rechtsträgerübergreifende Zurechnung von Funktionen möglicherweise hin. Eine andere Frage ist, ob das dann über verschiedene Länder geht, ja, und so weiter, was man auch wieder diskutieren kann und ob das nur sich dann auf Länder beschränkt und Gesellschaften, die dann wieder über denselben Anspruch verfügen oder jedenfalls mal der Höhe nach über denselben Anspruch verfügen. Also solche Dinge kann man dann noch im Detail diskutieren. Ja.
Das sind ja auch genau die Aspekte, die der EuGH auch hervorgehoben hat. Denn er hat ja auch zu der Altfassung gesagt, in dem Satz 2 stand ja früher drin, dass ausschließlich die Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft maßgebend sind und man dann eben nicht auf nahestehende Personen abstellen konnte. Dieser Satz findet sich jetzt so ja nicht mehr in der Neufassung, der wurde gestrichen aufgrund dieser Vorgaben des EuGH, der eben auch gesagt hat, dass sich die außersteuerlichen Gründe, die ich hier im Rahmen des Gegenbeweises anführen kann, sich auch aus dem Konzernverhältnis ergeben können.
Genau, es gibt auch andere Dinge. Also wenn ich mich daran erinnere, es gibt ja auch schon ältere BFH-Entscheidungen, wenn ich in der Kette beispielsweise eine Person habe, die überhaupt nicht abkommensberechtigt ist, ja, also zum Beispiel irgendeiner Steueroase ansässig ist, ja, dann hat der BFH ja entschieden, dass so eine Gesellschaft, dass die Kette durchbricht, ja, mit der Folge, dass ich dann auf die 25% bei Dividenden zurückfalle und auch nicht sozusagen schaue, was dahinter wäre für einen hypothetischen Entlastungsanspruch. Ja, und auch da wäre mein Gefühl, dass ich hier wieder, wenn ich irgendwie nachweisen kann, dass der Hauptzweck in dieser Struktur nicht auf Steuern ausgerichtet ist, auf einen Steuervorteil, dass ich auch da über so eine Offshore-Gesellschaft hinweg käme. Ja, so dass mein Gefühl wäre, wenn ganz am Ende einer Struktur eine börsennotierte Gesellschaft steht, und das ist ja hier das Weitere, wenn man das dann vielleicht sogar zusammenliest, ja, dass man dann am Ende aller Tage eben sagen kann, das ist hier keine missbräuchliche Struktur. Ja,
ja. Also ich sehe das im Prinzip auch so und wie vorhin ja schon mal angedeutet, genau, liegt dann dabei beim Steuerpflichtigen, der dann eben das darlegen muss, weshalb wieder erwarten doch eine keine missbräuchliche Gestaltung vorliegt. Vielleicht noch ein Punkt zum Wortlaut, wo es ja heißt, dass keiner der Hauptzwecke ihrer Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. Und wenn ich dann nochmal auf den EuGH zurückkomme, der sagt ja auch, dessen Hauptzweck oder eines seiner Hauptzwecke die Erlangung eines Steuervorteils ist. Und dann geht es nämlich weiter beim EuGH und nicht im Gesetzesentwurf, wo es dann heißt, der dem Ziel oder Zweck der anwendbaren Steuervorschriften zuwiderläuft. Also das hat der Gesetzgeber weggelassen. Wenn man das so hinzuliest, sind wir wieder bei dieser Frage, was ist eigentlich Ziel und Zweck der anwendbaren Steuervorschrift? Also letztlich müssen wir überhaupt einfach klären, was ist denn mit anwendbarer Steuervorschrift gemeint? Hier offenbar die, deren Vorteile erlangt werden sollen hier auf dem Gestaltungswege, also die Quellensteuerentlastung, würde ich sagen. Aber
das ist ein interessanter Gedanke, Steffen, aber dann würde man das auf jeden Fall doch auch da reinlesen. Also auch, ich sag mal, in Fällen der Tochterrichtlinie würden wir das doch dort reinlesen und sagen, was ist eigentlich so ein Zweck der Veranstaltung? Und wenn alles in der EU bleibt, würden wir sagen, also jetzt reden wir gar nicht mehr weiter über sonstige Steuervorteile, sondern Ausschütten innerhalb der EU ist eben mal im Grundsatz kein Problem, weil Deutschland hat nun mal das Quellenbesteuerungsrecht einfach aufgegeben, ja, im Rahmen der Mutter-Tochter-Richtlinie.
Ja, und insoweit würde Entschuldigung, also nur vielleicht ein Satz gerade, weil du das gerade angesprochen hast, richtig, ne? Da müsste ich tatsächlich, wäre es mal höchste Zeit, sich Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich jetzt Ziel und Zweck dieser Quellensteuerentlastung und wie wird die Erreichung dieses Zwecks gefährdet. Und wie gesagt, die Generalanwältin hatte das ja angesprochen, ob man dem folgen will oder nicht, ist eine andere Frage, aber immerhin finden wir in den Schlussanträgen dazu eine Aussage. Der EuGH hat es ja leider gar nicht aufgegriffen, sondern sich nebulös verhalten und der Gesetzgeber übernimmt es sozusagen noch gekürzt und damit genauso nebulös.
Am Ende wird das aber gar keine Rolle spielen, glaube ich. Ja, also sozusagen EU-rechtliche Auslegung hin oder her, wen interessiert das schon? Weil der dritte Satz, und das ist eine Frage an Götz, der zum Gesamtplan im Steuerrecht sehr erfolgreich promoviert hat, der Experte ist, wenn es um § 42 AO geht. Da steht nämlich, § 42 AO bleibt unberührt. Ja, was will man uns denn damit sagen hier im Rahmen des 50D3?
Also es ist tatsächlich aus mehreren Gründen ganz interessant, dass das da steht. Also ich meine, was man damit sagen will, ist ja relativ klar, nämlich dass eben der 42 weiter angewendet werden muss, obwohl man eigentlich davon ausgehen würde, dass wenn man hier eine spezielle Missbrauchsnorm hat, dass die im Grunde genommen abschließend ist, so wie das allgemein verstanden wird und wozu ja insbesondere auch meine Doktormutter sich ziemlich klar positioniert hat. Das will man eben hier einfach über diesen Federstreich des Gesetzgebers dispensieren und sagen, 42 bleibt voll anwendbar. Im Übrigen ist ja auch die interessante Frage, was macht man jetzt eigentlich noch mit den Lob-Clauses in den Abkommen? Da können wir auch gleich noch dazu sprechen.
Absolut, hätte ich gleich gefragt.
Aber die Frage, die auch Herr Lampert aufgeworfen hat, ist natürlich deshalb vor allem so relevant, weil man sich fragen muss, wie definiert man überhaupt einen Missbrauch unabhängig von einem Gesetzeszweck. Also die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung Innentheorie, Außentheorie bei 42 AO. Also ohne den Telos der Norm ordnungsgemäß erfasst zu haben, um dessen Umgehung es überhaupt geht, kann eigentlich auch eine abstrakte Missbrauchsnorm überhaupt keinen Mehrwert bieten. Das hat man immer wieder versucht, irgendwie ja auch letztlich durch die Schärfung des 42 AO hinzubekommen. Aber das funktioniert einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und genau deshalb glaube ich auch, dass auch das Rausstreichen dieses Missbrauchsgedankens, der sich am Zweck der Norm orientiert, eigentlich keinen Bestand haben kann, weil es eben einfach keinen Missbrauchsbegriff ohne Normzweck geben kann. Also deshalb diese Kürzung da des Satzes 1 eigentlich um die Bestandteile der EuGH-Rechtsprechung, die auf den Normzweck Bezug nimmt, die kann so nicht nachvollzogen werden. Also deshalb ist das, Herr Lampert, was Sie da sagen, glaube ich, ein extrem valider Punkt für diese Missbrauchsprüfung, dass man natürlich den Telos der Norm da mit reinbeziehen muss. Und was ist der Telos? Das ist hier eben die Frage der Abzugssteuer und ob die berechtigt ist oder nicht, aber nicht irgendwelche
das
anderen
ist so.
Geschichten.
Und aber die weitere Frage ist auch interessant, Götz, die du gestellt hast. Was ist denn auch das, wie ist das Verhältnis zu anderen LOB-Clauses, also insbesondere im DBA USA haben wir den Artikel 28, der ja nochmal viel schlimmer ist als das, was wir hier mit 50D3 so vorfinden. Wie ist eigentlich das Verhältnis? Und die bisherige Rechtsauffassung war ja, wenn wir solche umfassenden Missbrauchsbekämpfungsvorschriften haben, dann verdrängen die tatsächlich den 50D3 und sind allein der Maßstab. So, und hat sich daran was geändert? Also ich meine, wenn ich die Regelung so lese, würde ich sagen, habe ich eigentlich keinen wirklichen Anhaltspunkt gefunden, der an der Auffassung was ändert. Aber dem Vernehmen nach ist das vielleicht doch anders, Elias, oder?
Ja, hier hilft auch wieder ein Blick in die Gesetzesbegründung. Und die sagt eben auch sehr deutlich, dass 50d Absatz 3 sich stets auch gegen abkommensrechtliche Missbrauchsklauseln durchsetzt. Also hier wird man immer dazu kommen müssen, dass man 50D3 parallel zu abkommensrechtlichen Missbrauchsklauseln prüfen muss. Ja, und ob das wirklich im Wortlaut der Normen so deutlich zum Ausdruck kommt, das würde ich auch bezweifeln. Aber wenn man hier die historische Auslegung vorzieht, dann müsste man schon dem folgen und sagen, dass man 50D3 stets anwendet.
Was aber schon komisch ist.
Die Stütze ist so effet util, ne? Und so, Vorrang des Unionsrechts. Was natürlich interessant ist, weil es irgendwie die Spezialitäten vollkommen außen vor lässt bei der Normpriorisierung.
Das ist so. Und man würde ja auch erwarten, dass dann ein Treaty Override angeordnet wird, weil das haben wir ja auch gelernt, dass ich so ein DBA zwar außer Kraft setzen kann, aber dann muss ich schon was dazu sagen. Ja? Und zwar ziemlich deutlich muss ich das sagen, dass ich das DBA außer Kraft setzen will. Und auch dazu habe ich jetzt erstmal nichts gesehen. Ja, da gab es ja mal Überlegungen, aber das habe ich jetzt hier so jedenfalls mal nicht gefunden. Ja, sodass mein Gefühl wäre, man kann da relativ viel schreiben in so einer Gesetzesbegründung. Und ich meine, wir schreiben mittlerweile ja auch Gesellschaftsverträge mit so Kommentaren und was haben wir uns eigentlich vorgestellt. Ja, und das ist ganz en vogue. Nur
Du von ausdrücklicher Anordnung eines Treaty Overrides sprichst, ist ja ganz interessant, dass das hier von der Gesetzesbegründung zumindest in irgendeinem Zwischenstand, ich meine aber jetzt auch noch am Ende, ja darin gesehen wird, dass hier in Absatz 3 Satz 1 drin steht, dass eben auf der Grundlage eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung keinen Anspruch bestehe. Mhm. So ist natürlich keine gewöhnliche Bezeichnung eines Treaty of Rights. Im Gegenteil, habe ich das Gefühl, dass man dieser Formulierung eher so Konkordanz mit dem Abkommen ablesen kann. Aber gut.
Das hätte ich auch gedacht. Und es gibt ja, wie gesagt, da Rechtsprechung dazu, dass solche Treaty of Rights, auch wenn wir die ja relativ unkritisch sehen hier im deutschen Recht, aber dass man zumindest sich dazu mal positioniert und sagt, wir wollen hier ein Abkommen überschreiben. Also das hätte man schon erwarten dürfen. Und deswegen glaube ich nicht wirklich daran, dass die DBA-Vorschriften, die speziellen LOB-Clauses hier verdrängt werden. Ja, im Zweifel kann sich der Steuerpflichtige das wahrscheinlich jetzt ja aussuchen, wie nach so einer Art Günstigkeitsprinzip. Ja, und kann den 50D3 nehmen, wenn er ihm vielleicht lieber ist als dieser schreckliche Artikel 28.
Das wäre vielleicht noch was für die Zukunft. Eine günstige Prüfung von Amts wegen, die kennen wir ja in anderen Fällen auch.
Aber da werden die Gerichte schon einiges zu tun haben und sich ja so nach dem, was wir hier besprochen haben, insbesondere sehr oft damit auseinandersetzen können, was man eigentlich bei einer relativ eindeutigen Gesetzesbegründung und bei einem relativ viel weniger eindeutigen Gesetzeswortlaut eigentlich so machen kann. Ja? Also das Verhältnis, das wird sicher in einigen Einzelfällen ausgelotet werden.
Ja. Ja, ich glaube, damit hätten wir die wesentlichen Punkte hier mal so andiskutiert. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiter darüber uns unterhalten, austauschen und noch den einen oder anderen Punkt gerne noch vertiefen. Ich finde in der Tat diese Frage mit, was ist eigentlich der Zweck der Vorschrift? Dem sollte man nochmal in Ruhe nachgehen. Und insoweit danke ich hier allen Beteiligten. Steffen, dass du die Zeit genommen hast und Elias. Und ja, hoffe, alle haben Spaß an dieser Folge.
Perfekt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ciao.